Mesut MST in der Leitung. Mesut.
Hallo Matze, hörst du mich?
Halleluja, wie geil ist das denn, deine Stimme zu hören?
Wir schaffen es doch noch.
Ein echter Montag, aber jetzt klappt's und schön, dass du hier dabei bist. MST, Mesut Gürsoy, der Sound.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne.
Freue mich.
Super abgefahrener polyrhythmischer Instrumentalsound. In der Tradition des Purple Sounds steht im Bandinfo. Was ist das Purple Sounds?
Purple Sound war so vor 10, 15 Jahren, also im Rahmen der Musikrichtung Dubstep, so eine eigene Richtung, die so ein bisschen cineastisch war. Joker ist da so ein Künstler aus England, der das vertreten hat. Und also mich hat das von Anfang an fasziniert, dass Leute so ein bisschen in die Soundtrack-Richtung gehen und eben nicht genau einem Genre zuzuordnen sind, sondern genreübergreifend arbeiten und denken und eher für eine Atmosphäre gehen, statt irgendwie einen bestimmten Stil zu verfolgen. Also Purple Sound hat ganz viele Stile mit beinhaltet, auch Hip-Hop teilweise oder UK-Funky. Und also es war eine englische Richtung, die eben verschiedene Genres kombiniert hat und so ein bisschen Soundtrack-mäßig gearbeitet hat.
Was für visuelle Elemente stellst du dir vor bei der Produktion? Hast du da auch dann so Soundtrack-Film-Ideen?
Ja, durchaus. Also es kann ganz unterschiedlich sein. Bei Final Option zum Beispiel hattest du ja letztes Mal schon erwähnt, dass ich so eine Martial-Arts-Szene im Kopf hatte, wo es wirklich nur noch die Option gibt, einer von beiden überlebt. Und also diese Klaustrophobie und diese Dringlichkeit dieser Szene hatte ich dann in Final Option zum Beispiel verarbeitet. Aber ich lasse es auch gerne offen, sodass die Zuhörerin auch sich selbst Bilder schaffen kann oder also fühlen kann, welche Emotionen dann getriggert werden. Das will ich eigentlich auch gar nicht vorgeben. Aber ich habe öfters visuelle Bilder vor mir, die zum Teil filmische Szenen sind oder auch Realleben-Szenen darstellen.
Ja, die Atmosphäre ist ja auch besonders wichtig. Die wirkt auf mich ziemlich düster. Ist das?
Durchaus öfters. Ja, ist auch die Musikrichtung, wo ich so herkomme. Also bin auch mit Nine Inch Nails und Jesus Lizard und Aphex Twin aufgewachsen. Insofern, glaube ich, hat mich das schon geprägt. Und also ich habe schon immer Musik gehört, die so auf der ernsteren Seite des Lebens stattfindet. Also nicht reine Unterhaltungsmusik ist, was auch okay ist, aber ist eben nicht so meine Tasse Tee, sondern bei mir geht es schon eher um tiefere Emotionen und eher um die ernstere Seite des Lebens.
Wie lässt sich das denn am besten erzeugen? Welches Handwerkszeug hast du dafür dann?
Also ich benutze ja die Technik des Live-Loopings. Das heißt, ich spiele auf der Tastatur was ein und das läuft dann in der Schleife durch und das sende ich dann an einige meiner Maschinen. Also ich habe verschiedene Synthesizer und Soundmodule. Und ich probiere einfach immer aus, also ich suche ständig nach neuen Sounds und probiere immer an meinen Maschinen rum, was so passen könnte. Und dann kriege ich das auf meinen Synthesizern oder auch durch das Schlagzeug selbst. Also ich benutze auch die Technik des Melody Triggerings, das heißt, dass ich zum Beispiel in die Bassdrum trete und es wird ein Synthesizer angesteuert, sodass ich praktisch Töne erzeugen, also Melodien spielen kann mit dem Schlagzeug.
Du und deine Maschinen, ist das so eine ganze persönliche Verbindung zu deinen Maschinen auch?
Ja, absolut. Also ich sehe meine Maschinen auch als lebende Wesen an. Ja, ich bin Animist wahrscheinlich. Es ist natürlich eine intime Beziehung, weil wir auch sehr viel Zeit miteinander verbringen. Ja? Also ich schließe mich gerne einfach im Proberaum ein und mache so Jamming by myself über eine Zeit von mehreren Stunden und ich verliere dann oft auch das Zeitgefühl und ich verbringe also mehr Zeit mit meinen Maschinen als mit manchen Menschen. Wahrscheinlich.
Wie sehen die denn aus oder wie ist das Setting da dann angerichtet?
Also technisch ist es so, dass ich über ein digitales Mischpult alles steuere und im Laptop über Ableton Live und es ist einfach über dieses digitale Pult und über MIDI-Port sind meine Synthesizer mit dem Pult und dem Rechner verbunden und ich habe ein Loop-Pedal und eine Loop-Tastatur wo ich die, ja, Melodien einspiele und die laufen dann so durch.
Und wie viel musst du dann gleichzeitig machen? Wenn die Sachen, wie viel wird geloopt und wie viel passiert dann im Moment?
Also es passiert alles live, ja. Also ich habe keine Backing-Tracks, die durchlaufen, sondern es wird alles tatsächlich live on spot kreiert. Und ich muss tatsächlich sehr viel gleichzeitig machen. Also das war auch anfangs, als ich angefangen habe, Gigs zu spielen, so ein bisschen die Herausforderung, dass ich mich an alles erinnere, wann ich welchen Knopf drücken muss. Und vom Ablauf her war das gar nicht so leicht, mir das selbst beizubringen. Aber mittlerweile bin ich ganz versiert drin und mittlerweile habe ich auch wirklich Spaß dabei.
Wenn du so viel quasi auch beim Jammen und Improvisieren erzeugst, wie weißt du dann, wann ein Song dann irgendwie auch fertig ist?
Das ist eine gute Frage. Das weiß ich tatsächlich oft nicht so genau und muss mich dann manchmal zwingen, das einfach als fertig anzusehen. Also gerade bei Scorpion, dem Track, den wir gerade gehört haben, war es so, dass ich tatsächlich sehr viele Versionen hatte, bis zu einem Zeitpunkt, als es in den Mix ging. Und ich habe mich dann tatsächlich für die allererste Version entschieden, weil ich mir dachte, das hatte noch so eine ursprüngliche Energie und das will ich eigentlich nicht verändert haben. Und also ich versuche zu verhindern, dass es dann zu verkopft wird. Und so ein Prinzip von MST ist, dass ich wirklich das, was spontan aus mir rauskommt, was ich spontan loope, dass ich dann das auch nicht mehr verändere, dass das wirklich so übernommen wird und ich das nicht im Nachhinein noch versuche zu umzumodeln und zu verkopfen wieder. Und insofern ist es eine gute Frage. Also ich versuche bei den ursprünglichen Versionen zu bleiben, die ich spontan so erfinde.
Und die dürfen dann auch so bleiben, so weiter. Dann, wenn du sie so quasi abgespeichert hast, dann bleiben die auch so.
Genau, das versuche ich mir so als Regel, also die Regel versuche ich so beizubehalten, dass ich mich zwinge, das nicht noch zu verändern, weil ich finde, das, was spontan aus einem rauskommt, hat eine andere emotionale Qualität. Also da spricht, glaube ich, eher das Unbewusste, da sprechen tiefere Emotionen. Und wenn man so komponiert und so alle Skalen im Hinterkopf hat und Chord Changes, dann wird es doch eher rational. Und das versuche ich eigentlich zu vermeiden, sondern ich versuche eine spontane, ursprüngliche Emotion auszudrücken und ich versuche so tief wie möglich emotional zu gehen. Und das ist oft bei einem spontanen Ausdruck eher der Fall, finde ich.
Und wie erinnerst du das dann, ohne es aufzuschreiben?
Ich schneide immer alles mit, was ich so mache. Also ich nehme immer Realtime auf. Ja, genau. Also ich nehme immer alles auf, was ich mache und dann höre ich das im Nachhinein durch und versuche Momente zu finden, die möglichst magisch sind oder hypnotisch und an den Stellen arbeite ich dann weiter.
Also dann hast du also in 2 Stunden, 3 Stunden Jam und schneidest dir dann da vielleicht auch kürzere Abschnitte raus, oder kann man sich das so vorstellen? Die
Ja, so
magischen
ungefähr.
Momente.
Also genau, Zeit kann wirklich variieren. Manchmal habe ich innerhalb von 10 Minuten ein Motiv, das ich total spannend finde. Manchmal dauert es ein paar Stunden, also das kann unterschiedlich lange, lange dauern. Aber im Endeffekt brauche ich nur ein spannendes Motiv, an dem ich weiterarbeiten kann. Und also aus dem ganzen Aufgenommenen suche ich mir wirklich, also ein Motiv oder eine Stelle, die ich wirklich spannend finde. Und dann versuche ich daran weiterzuarbeiten. Und also die meisten meiner Tracks haben ja so ein, zwei Hauptmotive, relativ einfach gestrickte Hauptmotive. Und die Komplexität kommt dann eher durch die Soundmodulation, die ich mache. Und gar nicht so sehr von der Komposition an sich. Also ich bin auch Minimalist auf eine gewisse Weise. Mich haben immer Bands wie zum Beispiel Duff fasziniert, wo wirklich ein Bassriff den ganzen Track lang durchgeht und also aus wenig viel zu machen, ist so ein bisschen meine Devise. Insofern suche ich immer so nach dem einen Hauptmotiv, so ein Leitmotiv für den Track und daran spinne ich dann weiter.
Komplex ist aber schon auch das Schlagzeugspiel und die Rhythmen, die zum Teil ja auch stark wechseln dürfen innerhalb eines Songs. Wie kommst du zu denen?
Ja, also Schlagzeug ist schon so mein Hauptinstrument. Das habe ich auch am meisten geübt und damit habe ich mich so am meisten technisch auch beschäftigt in meinem Leben. Und das kommt tatsächlich einfach durch dieses Jammen. Also ich lasse dann einfach so einen Loop durchlaufen und probiere mich am Schlagzeug aus, was ich dazu spannend finden würde. Und oft gehe ich dann eben in die rhythmischen, in die metrischen Modulationen, dass ich polyrhythmisch denke und eben auch aus diesem Prinzip aus wenig viel zu machen. Und dieses Prinzip übertrage ich eigentlich auch auf das Schlagzeug, weil ich dann versuche, ein bestehendes Motiv anders rhythmisch aufzufassen und von einer ganz anderen Seite zu beleuchten. Und das ist Teil dessen, was ich so spannend finde an dem Projekt, dass ich wirklich mit wenigen Motiven in ganz unterschiedliche Richtungen gehe. Und ja, bei To the Five Sorrows zum Beispiel, da ist ja Time Signature Change vom Fünfviertel zu Vierviertel. Und in diese Richtung geht das häufig, dass ich ja metrische Modulationen am Schlagzeug dann mache und das aber auch Bestandteil des Songs wird. Und insofern finde ich auch, kann das Schlagzeug auch wirklich ein Leading Instrument sein in der Musik, weil das Schlagzeug teilweise die Songstruktur auch bestimmt bei mir.
Was ist dir soundtechnisch wichtig beim Schlagzeugsound?
Das muss einfach knallen. Also, ich habe gar nicht so eine konkrete Vorstellung von, das soll jazzig klingen oder nach Rock, sondern auch da versuche ich genreübergreifend zu denken und wenn ich die Snare geil finde, finde ich die geil. Dann nehme ich die, egal ob die jetzt eher im Hip-Hop oder eher im Metal normalerweise verwendet wird. Ich habe ja die EP mit Simon Ackermans gemischt in Rotterdam, der auch Bink Beats produziert. Und glücklicherweise haben wir uns da soundtechnisch sehr gut verstanden. Das heißt, also er kommt auch aus so einer Mischung von Hip-Hop und Breakbeats und auch teilweise aus der elektronischen Richtung. Und ich glaube, teilweise klingen die Drums schon relativ elektronisch, was ich auch gut finde, dass das ja irgendwie auch auf eine Weise elektronische Musik ist. Finde ich es ganz gut, wenn die Drums auch relativ elektronisch klingen. Und ja, mit Simon zusammen haben wir da, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht, die Drums spannend klingen zu lassen.
Aber es ist eher unüblich in der elektronischen Musik, dass die akustisch eingespielt sind, oder?
Ja, das stimmt. Es gibt schon so eine Szene dafür. Also ganz bekannt ist ja Jojo Mayer mit Nerve aus New York und auch so Acts wie Son Lux mit Ian Chang am Schlagzeug oder auch die Anthony Parks, der unter Technoself ein Soloprojekt hat, ein ehemaliger Mars Volta Drummer. Also es gibt schon eine Szene von Schlagzeugern, die eben auf dieser Kante sind zwischen elektronischer und akustischer Musik. Shigeto auch aus Detroit, eher so ein Hip-Hop-Produzent, der auch mit akustischem Schlagzeug auf der Bühne ist. Und das finde ich eben auch spannend, wenn es zwar irgendwie elektronische Musik ist, aber trotzdem mit Live-Instrumenten gespielt wird und mit akustischem Schlagzeug. Weil ich finde, die Rolle des Schlagzeugs wird nochmal eine ganz andere, wenn das eben nicht im klassischen Bandzusammenhang mit Gitarre, Bass, Gesang verwendet wird, sondern eher in einem Club-Kontext. Das fand ich schon immer spannend.
Aber im Club, da pumpt doch der Beat oft durch. Wie gehen die Leute im Club damit um, wenn dann metrische Modulation und vom Vierviertel in Fünfvierteltakt der Wechsel stattfindet? Können die dann
Das
nicht?
wird überraschend gut aufgenommen. Also Clubpublikum ist gar nicht so versessen auf Four on the Floor, wie man glaubt. Also natürlich habe ich auch nicht jetzt ein klassisches Techno-Publikum bei meinen Konzerten, sondern sind eher so ja, IDM-Leute oder Hip-Hop-Leute oder auch Leute, die eben so Prog-Rock wie Mars Volta hören. Und überraschend, also für mich gar nicht so überraschenderweise, aber vielleicht generell überraschenderweise kann das Publikum unterschiedliche Taktarten eigentlich sehr, sehr gut mitgehen, solange das irgendwie nachvollziehbar ist. Also ich versuche ja auch so ein bisschen eine Geschichte zu erzählen musikalisch. Und ich achte schon drauf, dass ich diese Geschichte doch relativ nachvollziehbar halte bei aller Komplexität. Also ich versuche nicht, die Leute so zu überrumpeln, so, hey, hier 7/4 und jetzt 5/4 und jetzt 4/4, ja. sondern ich versuche, das so relativ subtil in den Song einzubauen, sodass der Song immer noch im Vordergrund steht. Und ich glaube, das Publikum hat ein sehr gutes Gespür dafür, ob von welchem Ort aus Musik kommt, ob das eher wirklich ein emotionaler Ansatz ist, der versucht, die Leute mit auf eine Reise zu nehmen, oder ob das ganz platt gesagt Technikgewichse ist. Ja? Und also, wenn ich mich da zurückhalte und versuche eben nicht die Leute zu überfahren mit meinem Können, sondern meine Technik komplett eigentlich zu vergessen und versuche eine Geschichte zu erzählen, dann wird das eigentlich auch immer gut angenommen. Das verstehen die Leute dann auch, finde ich.
Wie viel Improvisationsspielraum hast du denn bei einem Live-Konzert dann noch?
Also schon viel. Ich gebe mir bewusst Improvisationsspielraum. Das ist mir auch wichtig und ich finde, also die Interaktion mit den Leuten live ist wirklich das Wichtigste für mich. Und es kann also sein, dass ich bei einem Track, der auf der EP, sagen wir mal im Teil B, total energetisch wird, dann live total runterfahre und sehr ruhig werde, wenn ich glaube zu spüren, dass das ist, was der Moment erfordert. Also ich versuche immer so ein bisschen zu erspüren, vielleicht so ein bisschen wie ein DJ, was vielleicht in dem Moment gerade funktioniert. Und dann kann es sein, dass ich einen Teil komplett anders spiele als auf der Produktion oder auch einen komplett neuen Loop erfinde. Und also die Tracks, die so auf der EP sind, die sind auch alle live auf der Bühne so also spontan entstanden. Also ich habe viele Teile erst live hinzugefügt, die im Proberaum so noch gar nicht da waren.
Zum Titel deiner EP Exe und Volume One. Es werden noch
Ja.
weitere Folgen und du zitierst das klassische Theater.
Das stimmt. Also beides stimmt. Also es wird tatsächlich Volume 2 hoffentlich dieses Jahr folgen. Da bin ich schon dabei in der Produktion, habe schon einige Demos fertig. Und ja, ich fand es auch spannend, einen Bezug zum Theater herzustellen, eben weil ich den Sound so ein bisschen soundtrackmäßig höre und ich also künstlerisch so ein bisschen übergreifend denke und ich die Kombination von Musik und Film oder Theater auch schon immer spannend fand. Und ich es auch spannend finde, wenn zum Beispiel im Theater eine Liveband mitspielt, was so zum Beispiel in der Schaubühne in Berlin häufiger mal der Fall ist. Also die Kombination von verschiedenen Kunstformen finde ich immer sehr spannend und deswegen fand ich es gut, also durch einen Titel einen Bezug zu einer anderen Kunstform herzustellen.
Und warum den Abgang der Schauspieler als Titel?
Naja, also es war erstmal tatsächlich so, dass das MST aus einer Situation von einem persönlichen Break-up entstanden ist, in dem es mir auch, also nachdem es mir nicht gut ging. Und ich habe mich dann eben im Proberaum eingeschlossen, um einfach nur vor mich hinzumachen. Und insofern wollte ich also einen Abschied oder einen Abgang von der Bühne mit im Titel haben, weil das eigentlich auch der Startschuss war für das Projekt. Und ja, im Moment haben wir aber auch Corona und ganz viel Negatives auf der Welt, was vielleicht dazu führt, dass wir alle mal die Bühne verlassen müssen bald. Hoffen wir mal nicht, aber es hat vielleicht auch so ein bisschen globalen Bezug im Moment.
Wie gehst du jetzt mit der Situation als Künstler um, mit der Pandemie, fehlende Auftrittsmöglichkeiten, fehlende Einnahmequellen?
Ja, es ist tatsächlich sehr schwierig. Also mir fehlen Gigs sehr, sehr stark und also vor allem natürlich auch emotional, weil die Bühne eigentlich das ist, für was ich es mache. Und ja, ich versuche mich so über Wasser zu halten und ich bin also finanziell ganz okay so. Also ich bin jetzt nicht so ganz krass am Kämpfen. Aber viele Kollegen sind da wirklich schlecht dran und da sind jetzt die Ersparnisse auch aufgebraucht. Und ich versuche halt weiterhin kreativ zu sein. Ich versuche nicht zu sehr in Depressionen zu verfallen und versuche weiterhin produktiv zu sein. Ich gucke auch gerade, ob ich einen Livestream mal machen kann. Das sollte auch in der nächsten Zeit irgendwie am Start sein. Was ich ursprünglich nicht machen wollte, weil ich es irgendwie doof fand, eigentlich ohne Publikum zu spielen, so wie Helge Schneider das gesagt hat, er hat keine Lust vor Autos oder im Internet zu spielen. Ja. Ich glaube, ich werde es jetzt wahrscheinlich doch machen, weil einfach nichts anderes geht. Aber ja, Auftritte fehlen mir natürlich sehr. Und ich versuche einfach weiterhin kreativ zu sein und irgendwie künstlerischen Output zu haben und mich ja so vor Depressionen zu schützen.
Was hilft dir dabei? Wie schaffst du das quasi, bei der Stange zu bleiben oder dann auch deine Kreativität weiter fließen zu lassen, wenn von außen so ja starke Limitierungen da sind?
Also die Kunst an sich vor allem, also wenn ich im Proberaum bin und ich bin kreativ und nehme mir was auf, dann macht mich das glücklich, aber auch Inspiration von anderen KünstlerInnen. Also es geht ja vielen so, dass Leute sich jetzt einfach so in einen Tunnel begeben, also Scheuklappen an und einfach nur produzieren. Und da gibt es auch tatsächlich sehr viel spannenden Output. Ja. Also viele haben ja in dem Jahr mehr Veröffentlichungen gehabt als sonst. Und ich bin einfach immer am Gucken, was es Neues gibt von den Leuten, die ich gut finde. Und also die KünstlerInnen-Szene connectet sich gerade ganz gut, finde ich. Und das ist vielleicht auch ein positiver Aspekt, dass wir gezwungen sind, ja, zusammenzustehen und uns zu connecten, weil es nicht anders geht. Und also die KünstlerInnen-Community hilft mir da, weil man sich da ein bisschen mehr connectet als sonst vielleicht.
Was hörst du selber so, wenn du das sagst, du guckst dich auch um und worauf stehst du gerade?
Ach, ganz viel. Ich habe ja Son Lux schon erwähnt, also viel Atmosphärisches gerne. Die Anthony Parks macht immer gute Kollaborationen mit Chris Hill jetzt letztens. Und naja, manchmal zappe ich mich einfach so durch Beatport und gucke, was es da so Neues gibt. Und ja, also querbeet wirklich. Ich höre immer noch also Jazz sehr gerne. Ornette Coleman, Miles Davis, John Coltrane sind meine All-Time-Favorites, was eigentlich nie, wo ich nie müde werde, die zu hören. Also wirklich von neuem Kram bis ganz, ganz alten Kram, sehr, sehr viel Unterschiedliches.
Ist Jazzpublikum für dich auch irgendwie eine Zielgruppe, wenn du da auch.
Ja, durchaus schon. Also vielleicht eher Fusion dann. Ja, es ist natürlich kein klassischer Jazz, aber ich bin ganz gut connected mit der Fusion-Szene in Berlin und da unterstützen wir uns auch gegenseitig ganz gut. Und da kommt auch viel Positives und wir, wenn es Gigs gibt, gehen gegenseitig auf unsere Gigs. Und also ich bin so mit einem Bein in der Fusion-Szene, sagen wir mal.
Wie geht's weiter? Was sind die nächsten Schritte bei dir? Wann kommt Volume 2 raus?
Das steht noch nicht ganz fest, aber ich kann noch was ankündigen. Ich habe kürzlich noch ein Video zu To the Five Sorrows aufgenommen, und zwar ein Live-Recording-Video. Das heißt, wo ich tatsächlich nochmal die Drums, also Drums und Synths, nochmal live aufgenommen habe und auch mit einem Freund am Modularsystem, David von Mapacha Music, Berliner Techno-Produzentenduo, gespielt habe, und das wird demnächst hoffentlich kommen.
Also das Video, der Veröffentlichungstermin gibt es dann auch demnächst.
Genau, Termin steht noch nicht fest, aber ich hoffe, dass es vielleicht sogar noch im Januar, naja, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich im Februar dann soweit sein wird.
Du arbeitest auch gerne mit anderen KünstlerInnen zusammen, hattest selber Bands. MST ist aber ein Solo-Projekt. Welche Kollaborationen stehen vielleicht da noch an oder hast du schon gerne mal gemacht?
Also ich habe Kollaborationen mit Streicherinnen gemacht, die ja auch bei Final Option zu hören sind. Alexei Kochetkov hat auch Violine auf dem Album eingespielt. Ein Berliner Produzent namens DYA, der ganz viel im Hip-Hop-Bereich produziert, hat Piano bei Tech Alley eingespielt. Und im Moment für Volume 2 bin ich an einer Kollaboration mit einem Berliner Vibraphonisten. Das steht auch an und ich bin immer offen für Kollaboration. Es ist richtig, dass es eigentlich ein Solo-Projekt ist. Das wird es auch bleiben, soweit, aber ich finde es immer spannend, mit anderen Leuten Features zu machen.
Mesut, vielen Dank, dass du hier für uns bereit warst und für deine tolle Musik und für toi 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 für alle weiteren Projekte.